MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Das MKR, das gehört zum Medienhaus St. Michaelsbund und wir sitzen in der Münchner Innenstadt in der Nähe vom Stachus. Und bei uns werden demnächst 20 Stolpersteine vor dem Haus verlegt. Denn hier in unserem Haus haben nämlich 20 Opfer der Nationalsozialisten gelebt. Über deren Leben sprechen meine Kollegin Brigitte Strauß und der Initiator der Stolpersteine hier in München, Terry Swartzberg, im Podcast Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Brigitte, vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären, wie läuft so eine Verlegung überhaupt ab?
Also das Verlegen organisiert der Verein Stolpersteine e.V. Darum müssen wir uns gar nicht kümmern. Bei der Verlegung werden Terry und ein katholischer Geistlicher ein Gebet sprechen. Die Biografien der Menschen werden verlesen und ein bisschen Musik wird es auch geben. Wir wünschen uns einen feierlichen, einen würdigen Abend und wir wollen natürlich, dass viele Menschen an diesem Gedenken teilnehmen.
Und wie ist das mit den Steinen? Also wann werden die hergestellt und wer bezahlt das eigentlich?
Also hergestellt sind sie längst. Sie sind ja Teil dieses weltgrößten Kunstprojekts zum Gedenken an die Opfer des Holocaust und bezahlt hat sie erstmal der Verein. Der ist natürlich auf Spenden angewiesen und deshalb haben wir uns etwas überlegt. Wir suchen nämlich Paten für die Steine. Das Verlegen eines Steins kostet den Verein 180 Euro. Wer so eine Patenschaft übernehmen möchte, der kann sich auf unserer Homepage sogar einen Stein aussuchen. Wir haben sie alle einzeln fotografiert und die Kurzbiografien sind ja darauf zu lesen. Und weil 180 Euro natürlich viel Geld für einen allein sind, kann man sich auch zusammentun und zum Beispiel als Schulklasse oder als Seniorenclub eine Patenschaft übernehmen. Wie es genau geht, steht auf der Seite michaelsbund.de/stolpersteine.
Danke, Brigitte. Vor unserem Medienhaus St. Michaelsbund werden im November, genauer gesagt am 25. Stolpersteine verlegt. Die erinnern an die Juden, die in unserem Haus gewohnt haben und die Opfer des Nationalsozialismus geworden sind. Mehr zu den Biografien der Menschen erfahren Sie auch im Podcast Stolpersteine, damit kein Opfer vergessen wird. Sie können ihn überall da hören, wo es Podcasts gibt. Wenn Kinder oder Jugendliche aus den unterschiedlichsten Gründen nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen können, dann brauchen sie einen anderen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen. Im Josefsheim in Wartenberg im Landkreis Erding haben Ravian und Flo genau so einen Ort gefunden.
Am ersten Tag, als ich hier war, da habe ich mir die Wohngruppe angeschaut und habe gesagt, ja, da will ich einziehen, sofort. War auch am nächsten Tag gleich hier.
Für Ravian hat es im Josefsheim in Wartenberg auf Anhieb gepasst. Der 19-Jährige kam vor gut 3 Jahren hierher. Mittlerweile lebt er in einer teilbetreuten Wohngemeinschaft für junge Erwachsene, die sich schon weitestgehend selbst um sich und ihren Alltag kümmern.
Ich in meiner Wohngruppe muss selber kochen, weil hier alles zur Verfügung steht, wie ein Ofen oder eine Mikrowelle. Wir haben eigentlich eine wunderschöne Küche und Bad haben wir ein eigenes. Das ist sogar so voll automatisiert, weil alles renoviert wurde. Das ist ganz schön. Und mein Zimmer ist auch komplett neu und auch echt groß.
Beim letzten Schritt in die Selbstständigkeit wird Ravian noch von seinem Bezugserzieher unterstützt. 10 Wochenstunden stehen dafür zur Verfügung.
Für zum Beispiel Ausflüge oder falls ich mal irgendwo hin muss, zu einem Arzt oder so, ein wichtiger Termin. Oder ja, freizeittechnisch mit einem Erzieher mal was machen. Und man kann immer über alles reden und man weiß auch, dass man gut aufgehoben ist beim anderen.
Ein Vertrauensverhältnis zu den Erziehern und Erzieherinnen ist in einem Kinder- und Jugendwohnheim wohl die wichtigste Voraussetzung, damit sich alle wohlfühlen, vor allem für die Kleinsten. Im Josefsheim werden Kinder ab dem 6. Lebensjahr betreut. Flo kam mit seinem kleinen Bruder ins Josefsheim, als er 8 Jahre alt war und hat sich hier gut eingelebt.
Also ich habe mein eigenes Zimmer und mein Hobby ist Fußball und ja, ich spiele auch manchmal mit anderen Kindern Basketball oder 1-2-3 Ochsenberg, also verschiedene Sachen.
Zuvor war Flo in einer Pflegefamilie. Dort hat es aber nicht so gut geklappt, erzählt er. Auch wenn er manchmal Heimweh hat, in Wartenberg fühlt er sich sehr wohl.
Also ich finde, dass das Schönste hier der Garten ist, weil da hat man einen Wasserspielplatz, da kann man Fußball spielen, da kann man auch die Aussicht genießen und sich einfach mal ausruhen. Und das finde ich cool.
Highlights im Jahr sind natürlich die Ferienfreizeiten und verschiedene Ausflüge und Aktivitäten. Zum Baden an einen See fahren, in einen Freizeitpark oder die Therme, da haben Groß und Klein ihren Spaß. Wie wichtig Einrichtungen wie das Josefsheim für Kinder und Jugendliche sind, die aus unterschiedlichsten Gründen nicht bei ihren Eltern leben, haben Flo und Ravian am eigenen Leib erfahren. Und Ravian hat das sogar zu seinem Berufswunsch inspiriert. Er macht eine Ausbildung zum Kinderpfleger mit dem Ziel, später selbst pädagogisch zu arbeiten.
Ich glaube, die meisten, die hier wohnen, da finde ich, glaube ich, jeder schon mal drüber nachgedacht, dass er auch im sozialen Bereich was macht und arbeitet. Jeder ist, finde ich, dadurch auch irgendwie ein bisschen sozialer geworden und hat auch ein Herz dafür, mit anderen Leuten so gesehen was zu machen oder sich auch mal weiterzuentwickeln. Und ich glaube, deswegen mache ich auch noch Richtung Sozialpädagoge, weil ich halt jeden Tag sehe, dass man irgendwas bewältigen kann hier in diesem Beruf und es wird auch nie langweilig.
Paul Hasel für das MKR.
Wie wichtig Kinder- und Jugendheime sind, darum geht es in der aktuellen Folge von Total Sozial. Meine Kollegin Lydia Jäger hat hier mit Martin Hagner, dem Leiter des Josefsheim, gesprochen. Er macht darauf aufmerksam, dass der Bedarf an Plätzen immer größer wird, während es gleichzeitig immer schwieriger wird, Personal zu finden. Welche Lösungsvorschläge er hat, um die Situation zu entspannen und warum das Thema uns alle angeht, das hören Sie in der neuen Folge von Total Sozial hier bei uns im MKR und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wie wichtig mentale Gesundheit ist, das merken wir meist erst, wenn es uns nicht so gut geht. Um auf das Thema nochmal hinzuweisen, gibt es die Woche der seelischen Gesundheit. Die läuft gerade und meine Kollegin Linda Burkhardt hat sich fürs MKR auf die Suche gemacht nach Antworten, wie wir mental fit bleiben, welche Warnzeichen es gibt und was sich Betroffene wünschen.
Weltmeister, Olympiasieger, Rekordhalter. All das war Sven Hannawald, aber dann ging auf einmal nichts mehr. Die Diagnose Burnout. Heute tourt er durch Deutschland und spricht über mentale Gesundheit.
Ich habe sehr erfahren, dass es wichtig ist, dass es natürlich leider auch so ist, dass man es ein bisschen proaktiv anschieben muss. Das ist dann eben so. Aber wichtig ist, dass darüber gesprochen wird, dass diejenigen, die es betrifft, sich nicht als Mensch zweiter Klasse fühlen, sondern einfach sehen, es kann normal sein und dementsprechend muss ich was dagegen tun.
Wer nicht mehr alleine rauskommt aus Burnout oder Depression, der findet seinen Weg vielleicht auch zu Bert de Wild. Er ist Arzt, Psychotherapeut und leitet die psychosomatische Klinik Kloster Diessen. Er sagt, in der Praxis beobachten wir, dass die Erschöpfungsdepression mehr zu werden scheint.
Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Leistungsoptimierung, dass sich das stark in den Köpfen festgesetzt hat und es fast zum Normalzustand geworden ist, dass man immer so am Rande des Nervenzusammenbruchs bzw. des Burnouts surft, das meiste eigentlich aus sich herauspresst, was so gerade geht, immer so ein bisschen gegensteuert, ein bisschen Wellness, ein bisschen Sport, ein bisschen Yoga, ein bisschen Meditation, aber dass das dann am Ende doch gar nicht so selten zu chronischen Depressionen führt oder eben auch zu einem Burnout im engeren Sinne.
Damit es gar nicht erst so weit kommt, ist es wichtig, sich Zeit für die eigene seelische Gesundheit zu nehmen.
Das heißt, ich kann mich fragen, habe ich einen Raum in meiner Wohnung oder in meinem Haus irgendwie, wo ich mich auch mal zurückziehen kann und ganz bei mir sein kann? Gibt es jeden Tag ein Zeitfenster, auch wenn ich vielleicht Familienvater bin und hart arbeite, wo ich mir erlaube, auch mal alleine was für mich zu tun? Gibt es ein Wochenende, was man wirklich zur Entspannung ist? Gibt es einmal im Jahr einen Urlaub, vielleicht ein Retreat oder einen Besuch in einem Kloster, wo ich zu mir komme? Solche Zeitinseln einbauen, dann tun wir, glaube ich, schon mal relativ viel für unsere Gesundheit.
Auch Dominique de Manet weiß, wie sich Depression anfühlt. Heute ist sie Mental Health Visionary und Gründerin der Mental Health Crowd. Sie sagt, es ist super wichtig, dass wir über mentale Gesundheit sprechen.
Wenn wir uns in der Welt umschauen, was einfach los ist, diese ganzen Megatrends, die globalen Krisen, die wir gerade haben, dazu hat man ja noch ein Privatleben und so. Und das ist ganz schön viel, was unsere mentale Gesundheit da gerade meistern muss. Und vielen, vielen von uns fehlen einfach die Tools. Da ist dann einfach Überforderung, man betäubt sich, weil man einfach nicht anders weiß, damit umzugehen. Und die Konsequenzen sehen wir ja in den Studien, in den Zahlen, dass das seit Jahren steigt und steigt. Deswegen ist es heutzutage wichtiger denn je, dass sich die Leute mit mentaler Gesundheit befassen.
Wenn es nach Dominique geht, dann ohne viel Betroffenheit, Schwarz-Weiß und Klaviermusik. Ihre Message? Mental Health kann auch Spaß machen.
Zum Beispiel mal bei dir selber einchecken, wie voll dein Akku gerade ist. Nicht der vom Handy oder vom Laptop, sondern dein eigener Akku. Und dann mal gucken, was gibt's eigentlich für Apps in meinem Leben, die gut sind für meinen Akku, die mich laden. Und welche Apps habe ich eigentlich, die mich entladen? Es wird jetzt nicht per Zauberhand keine Apps mehr geben, die dich Energie kosten. Aber die sind meistens automatisch Teil vom Leben. Ob das die Steuererklärung oder die Wäsche machen ist. Aber die Sachen, die uns gut tun, die unseren Akku laden, das Bergsteigen oder mit einer Freundin treffen, die müssen wir wirklich wollen und einplanen. Und da so ein bisschen die Balance zu schaffen, das ist schon mal ein großer Schritt.
Wichtig für die Zukunft, das Thema mentale Gesundheit noch mehr normalisieren. Das wünscht sich auch Sven Hannawald.
Dass man es nicht speziell setzt, sondern in den Alltag, wenn es bei uns um Gesundheit geht, nicht ein extra Topping macht und in der nächsten Stunde geht es nur um mentale Gesundheit, sondern wenn wir irgendwo sind und reden über Gesundheit, dann sollte die mentale Gesundheit auch mit dazugehören, weil wir wissen von allen alles, aber was speziell Menschen und Gefühle angeht, sind wir alle blind.
Seine Idee, warum nicht das Thema Mental Health auch in den Unterricht einbauen? Das sensibilisiert, baut Hürden ab und nimmt Betroffenen die Angst. Linda Burkhardt für das MKR.
Immer wieder begegnen uns sehbehinderte Menschen im Alltag, die sich mit einem Stock orientieren. Für sie ist auch der Internationale Tag des Weißen Stocks eingerichtet. Was genau hinter diesem Tag steckt, dazu jetzt mehr in unserer Rubrik Stichwort Kirche.
Stichwort Kirche.
Heute der Tag des Weißen Stocks, erklärt von Lydia Jäger.
1931 wurde der Weiße Stock erstmals offiziell blinden und sehbehinderten Menschen überreicht und somit zum Schutz und Erkennungszeichen für sie. So Josef Stephan vom katholischen Blinden- und Sehbehindertenwerk Bayern.
Der Tag des Weißen Stockes, der wird überregional gefeiert, auch im Ausland, immer am 15. Oktober. Mehr oder weniger ist der halt einfach ein Hinweis, dass der Weiße Stock einfach das Kennzeichen der Blinden ist oder der Sehbehinderten, dass die Bevölkerung das auch mitbekommt. Und da gibt's halt immer wieder Sonderveranstaltungen oder spezielle Punkte, die wichtig sind.
Seit 1969 wird der Tag des Weißen Stocks immer am 15. Oktober begangen. Der Langstock hat für Blinde und Sehbehinderte viel verändert. Er ermöglicht ihnen vor allem, sich im Straßenverkehr und außerhalb der eigenen vier Wände zurechtzufinden. Zum Beispiel gibt es an Bahnsteigen ein Bodenleitsystem für Blinde und Sehbehinderte Menschen, das sie mit dem Stock abtasten. Die Platten mit Noppen und Rippen leiten, warnen und stoppen. Stellt man dort beispielsweise seinen Koffer ab, dann müssen Blinde ausweichen und bringen sich möglicherweise in Gefahr. Auf diese und andere Dinge will der Tag des Weißen Stocks aufmerksam machen.
Stichwort Kirche im Münchner Kirchenradio. Von A wie Ambo bis Z wie Ziborium.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.